sonnigen guten Morgen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Ganz besonders, wenn jemand von euch heute im Sonntagmorgen Gottesdienst das erste Mal in die Arche gekommen ist. Vielleicht wart ihr auch alle schon öfter da. Den einen oder anderen kenne ich ja. Ja, Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir heute Morgen wieder hier beisammen sein dürfen. Wir sind in deinem Haus und wir wollen dir die Freiheit geben, diesen Gottesdienst so zu gestalten, dass es nach deinem Willen ist, Herr. Segne jeden Einzelnen, der gekommen ist. Sei du bei denen, die heute nicht dabei sein können, aus welchen Gründen auch immer. Und lass uns aufmerksam hören aus dem Wort heute Morgen, was du uns zu sagen hast. Amen.
Amen.
Ja, wir haben ja ein großartiges Wochenende hinter uns. Es war auch anstrengend, aber es war großartig. Am Freitag mit dem Doron Schneider. Er hat uns aus Israel berichtet, wie es in Israel wirklich ist und was da wirklich zugeht. Sie kämpfen gerade an 7 Fronten, das muss man sich mal vorstellen. Und was sie erleben und was da passiert. Wir haben das alles bereits im Internet. Wer also ins Internet kann mit dem Smartphone oder auch mit sonst wie. Und wir werden auch das alles auf CD bringen, wenn das jemand haben möchte. Wir haben da hinten noch den Zettel hängen. Es sei denn, den hat jetzt jemand weggenommen. Warum wird er weggenommen, wenn ich ihn ausdrücklich dahin hängen lassen? Nee, ich brauche den von Doron Schneider. Da habe ich oben gestrichen, da soll man sich eintragen, wenn er CD haben will. Du musst den Zettel wiederbringen. Denn ich bin danach gefragt worden, dass man auch auf CDs das hören kann. Und dann muss der Zettel wieder an die Wand. Ja, ich grüße uns heute Morgen mit dem Wort aus Römer 8, Vers 14. Und das ist ja fast identisch mit dem, was wir gerade gesungen haben. Darin heißt es nämlich, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Das ist doch immer wieder die Frage, was treibt uns im Leben, im Umgang mit anderen Menschen, wenn wir im Beruf etwas erreichen wollen, im gesellschaftlichen Bereich und in der Wirtschaft. Es gibt viele Motive, Antriebsfeiern wie zum Beispiel Angst, Ehrgeiz, Machtstreben, Geld oder Ansehen. Die Frage, die uns heute beschäftigen soll, ist die Botschaft Jesu, der Heilige Geist, auch eine Antriebsfeder für alle Bereiche des Lebens oder ist sie nur ein tröstendes Ruhekissen? Wenn wir Hilfe, Trost und sonst etwas für uns brauchen, lassen wir uns vom Geist Gottes neu aufwecken, in Gang setzen und verändern. Wer gestern Nachmittag bei der Taufe dabei war, es war eine großartige Veranstaltung. 14 Täuflinge, 14 Zeugnisse von Geschwistern. 15? Diese kann schon nicht mehr zählen. Mir war gesagt worden, 14, wo kommt der 15. her? Wann gab es das zum letzten Mal in Lübeck in der Freien Christengemeinde? 15 Täuflinge. Ja, wir haben das gehört von jedem Einzelnen, wie sie zu Jesus gefunden haben und warum sie auch den gehorsamen Schritt gewählt haben, in die Taufe zu gehen. Und es war ein absolut gesegneter Dienst, auch über die Musik natürlich wieder, das ist ja auch immer jedes Mal begeisternd. Das brauchen wir auch heute, auch morgens, diese schöne Musik. Aber wir haben das gestern gehört und wir können sagen mit Johannes 1, Vers 16, von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Stellt euch vor, die Kinder Gottes würden aus aller Welt zu uns in den Gottesdienst kommen, um mit uns die Gegenwart des auferstandenen Jesus zu feiern. Da müssten wir wahrscheinlich wie in Afrika auch erstmal ein großes Feld planieren, dass alle hinpassen. Aber was wäre das für ein Fest? Sie sind nicht hier heute, aber die Verheißung geht schon in Erfüllung. Denn überall auf der Welt feiern Christen am Sonntag Gottesdienst. Und mit ihnen wollen wir heute diesen Gottesdienst feiern, als ein Fest mit der Verheißung Jesu, wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen. Da bin ich mitten unter ihnen. Und das dürfen wir heute Morgen auch wieder ganz live erleben. Amen. Amen.
Danke, Jesus, dass du uns jetzt segnest in der Zeit, wo wir dir die Lieder zur Ehre singen. Von ganzem Herzen, mit unseren Sinnen. Und wir laden dich ein, Herr, dass du uns neue Gedanken schenkst, dass du uns stärkst, dass du uns Kraft aus der Höhe gibst, dass wir erfasst werden von deiner Liebe, Herr. Deine Gnade reicht aus, ist mehr als ich brauch. Deinem Wort vertraue ich, zieh mich zu dir, ich wart auf dich. Mach mich neu durch deinen Geist, Jesus, hier knie ich vor dir. Ja, hier knie ich vor dir und ich bete dich an. Deine Kraft lebt in mir, zeig mir deinen Weg. Dein Wort leuchtet hell und klar. Ich bin erlöst, wiederhergestellt und befreit durch deinen Geist. Jesus, hier knie ich vor dir. Ja, hier knie ich vor dir und ich bete. Ans Kreuz schlug man ihn, den wahren Gott, der sich selbst gibt, weil er uns liebt. Was für ein Gott! Er überwand des Todes Macht, wird ewig geehrt in seiner Pracht. Diener und Held, Retter der Welt, was für ein Gott. Jesus, hier knie ich vor dir, ja, hier knie ich vor dir und ich bete. Für uns in den Tod. Ans Kreuz schlug man ihn, den wahren Gott, der sich selbst gibt, weil er uns liebt. Was für ein Gott! Er überwand des Todes Macht, wird ewig geehrt in seiner Diener und Held, Retter der Welt, was für ein Gott. Er gab sich für uns in den Tod, ans Kreuz schlug man ihn, den wahren Gott, der sich selbst gibt, weil er uns liebt, was für ein Gott. Überwand des Todes.
Macht wird ewig geehrt in seiner Pracht. Diener und Held, Retter der Welt, was für ein Gott, was für ein Gott.
Halleluja, Jesus. Wir loben und preisen dich, sagen dir von Herzen Dank.
In deine Hand gebe ich mich hin mit allem, was ich bin, Herr. Denn du, mein Gott, hältst die Welt in der Hand und ich bin dein für immer. Jesus, ich vertraue dir. Jesus, ich gehöre dir. Und ich lebe nur durch dich. Für dich nur singe ich mit aller Kraft. Ich gehe mit dir, wohin du auch gehst, in Freud und Leid vertrau ich dir. Nach deinem Wort und Willen will ich leben, ewiglich, mein Jesus. Jesus, ich vertraue dir. Jesus, ich gehöre dir. Und ich lebe nur durch dich. Für dich nur singe ich. Jesus, ich vertraue dir. Jesus, ich gehöre dir. Und ich lebe nur durch dich, für dich nur singe ich mit aller Kraft. Dich anbeten möchte ich, mein Herr, dich anbeten, möchte ich, mein Herr, dich anbeten, möchte ich, mein Herr, dich anbeten, möchte ich, mein Herr. Jesus, ich vertraue dir. Jesus, ich gehöre dir. Und ich lebe nur durch dich. Für dich nur singe ich, Jesus, ich vertraue dir. Jesus, ich gehöre dir. Und ich lebe nur durch dich. Für dich nur singe ich mit aller Kraft.
Thank you.
Vater, deine Liebe ist so unbegreiflich groß. Und ich weiß gar nicht, wie ich leben konnte ohne dich, o Herr. Doch machst du mich zu deinem Kind, du schenkst mir deine Liebe jeden Tag, du lässt mich nie im Stich. Vater, du bist immer bei mir, Herr, ich preise deinen eigenen Namen, du bist König, du nur bist mein Herr und mein Gott, Herr, ich preise deinen eigenen Namen, du bist König, du nur bist mein Herr und mein Gott. Vater, deine Liebe ist so unbegreiflich groß. Ich weiß gar nicht, wie ich leben konnte ohne dich, o Herr. Doch machst du mich zu deinem Kind, du schenkst mir deine Liebe jeden Tag, du lässt mich nie im Stich. Vater, du bist immer bei mir, Herr, ich preise deinen heiligen Namen, du bist König, du nur bist mein Herr, mein Gott, Herr, ich preise deinen heiligen Namen, du bist König, du nur bist mein Herr und mein Gott.
Halleluja, Jesus. Mein Herr und mein Gott, mein Retter.
Ich traue auf dich, o
meine Zeit.
bleibt.
Ja, Jesus, deine Güte trägt uns. Sie ist jeden Morgen neu. Und wir preisen dich, dass wir mit allem zu dir kommen können, dass du uns in deiner Hand hältst, dass du uns auch in Schwierigkeiten hilfst, Herr, und dass du gute Gedanken hast, voller Liebe, voller Erbarmen. Und wir dürfen uns fest auf dich verlassen, deswegen dürfen wir dir vertrauen, Herr Jesus, weil du ein guter Gott bist. Amen.
Und sie waren dankbar. Viele haben sich bedankt, dass wir die Veranstaltung gemacht haben, dass wir sie so freundlich aufgenommen haben. Doron Schneider sagte uns am Schluss, oder mir zumindest, ich weiß nicht, ob sie für alle gesagt hat, er ist jeden Monat eine Woche unterwegs und hält Vorträge. Und immer sticht in dieser Woche eine Gemeinde besonders hervor. Und das ist dieses Mal die Arche. Und sie hat eine Wirkung nach außen. Und es wird Früchte tragen, dass wir Menschen hier einladen. Und ich glaube, dass auch mit der Zeit mehr und mehr Leute nicht nur kommen, wenn wir mal alle paar Wochen oder Monate so eine Veranstaltung machen, sondern dass sie mit der Zeit auch hier reinkommen werden. Und es wird voll werden. Ich freue mich schon drauf, dass am Sonntagmorgen alle Plätze belegt sind. Denn ich träume ja schon heimlich davon, dass wir einen dritten Gottesdienst anfangen. Und der ist dann mittags um 2. Und wenn wir dann voll sind, dann müssen wir uns was einfallen lassen. Ja, noch eine zweite Sache zur Taufe. Eigentlich sollte ja heute Morgen der Taufgottesdienst sein für alle, für den Nachmittagsgottesdienst und den Morgengottesdienst. Aber da es in der Woche davor so schlechtes Wetter war, das hat nichts damit zu tun, dass sie nicht mit uns zusammen sein wollten. Sondern es war so schlechtes Wetter, dass sie gedacht haben, na, wer weiß, wie das Wetter wird. Und dann haben wir in der Hobkirche kurzfristig tatsächlich noch den Raum bekommen können für Samstagnachmittag. Und die haben ja da ein Taufbecken, sodass es da keine Probleme gab. Auch da werden wir sicherlich noch einiges hören. Ich weiß nicht, ob auch Zeugnisse aufgenommen worden sind. Wir schauen mal, wie wir das alles zusammenkriegen. Damit auch die, es waren ja viele da, am Freitag waren viele aus der Arche da und auch gestern bei der Taufe waren einige da aus der Arche. Es waren einfach nur wunderschöne Gottesdienste, Veranstaltungen und die alles, was geschehen ist, geschah zur Ehre des Herrn. Und weil ich ja nun gestern die Taufpredigt gehalten habe und Benno ja für heute auch eingeteilt war, die Taufpredigt eigentlich zu halten, predigt er heute. Statt meiner, ich hab gestern meinen Dienst getan, aber ich glaube nicht, dass er heute die Taufpredigt hält. Benno, du bist dran.
Ja, schönen guten Morgen an alle, wo ich es noch nicht begrüßt habe. Und bevor ich irgendwas hier mache, möchte ich einmal noch mit uns beten. Herr Jesus, und wir danken dir für diese Gnade, Heiland, Herr, dass wir dein Wort haben, Herr. Dass du uns nicht als Weise zurückgelassen hast, sondern dass du uns dein machtvolles, wirkende Wort Gottes geschenkt hast, Herr. Danke für diese Gnade und danke für diese Gnade, Herr, dass ich dein Wort predigen darf, Herr Jesus Christus. Und ich bin nur jemand, den seinen Mund du gebrauchst, Herr Jesus, Herr. Du bist es, der durch seinen Geist wirkt, Herr. Und dafür danke ich dich und preise ich dich, Herr, dass es in deine Verantwortung ist, Herzen Menschen zu bewegen, zu verändern, Herr Jesus. Ich kann nur bis zu die Ohren kommen. Du alleine bist es durch dein Wort und durch deinen Geist, der in die Herzen was bewegt, Herr Jesus. Und dafür preise ich dich und danke ich dir, Herr. Und so bitte ich dich, dass du mich mit der Kraft deines Heiligen Geistes erfüllst, Herr, um mit Freimütigkeit auch das zu predigen, was du mir aufs Herz gelegt hast, Herr Jesus. Und dass du jeden Einzelnen hier im Raum, jeden Einzelnen am Herzen durch die Kraft deines Heiligen Geistes wirkst, um dass er ein hörendes Herz hast, was der Geist der Gemeinde ihm zu sagen hat. Und dafür preise ich dich und danke ich dir, Herr. Amen. Amen. Ja, ich habe ja das letzte Mal, wo ich hier war gewesen und habe ich ja gepredigt über die Siegel. Und ich denke mal, Johanna, das war erster Teil, heute folgt der zweite Teil. Wir sind ja nur bis zu die Knöchel gekommen und ich werde den Text einmal noch mal vorlesen für die, die ihn noch nicht gehört haben, um dass sie mit einsteigen können, um was es wirklich geht. Was mir ja gerade so eingefallen ist, wie ich Reinhard beten habe gehört, dass da gestern, glaube ich, Eva war, die mit erhobener Hand geschrien hat, ich, sie liebt Jesus, dass das Freimütigkeit im Geist ist und dass es auch brennend ist. Ja, und dass das ja Freimütigkeit ist, wisst ihr? Und umso verrückter wir für Jesus sind, umso echter werden wir. Weißt du, ich glaube, solange wir die Menschen unser Christsein akzeptieren, Ungläubige, da ist alles noch in Ordnung. Damit kommen sie gut zurecht. Aber wenn wir anfangen, im Glauben wirklich zu wachsen und zu gehen und für die Menschen anfangen, utopisch zu werden, verrückt zu werden, dann wird ihr merken, wie viel Gegenwind ihr bekommt. Dann kommen die Sprüche, werd mal wieder normal und man muss es ja nicht übertreiben. Man kann ja glauben, aber das muss doch nicht so gleich werden. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, der Verrückteste, den es überhaupt auf dem Erdboden gegeben hat, wenn man es verrückt nennen darf, dann ist es unser Herr Jesus Christus, weil er gesagt hat, er ist am Kreuz und stirbt für alle Menschen. Wenn das nicht verrückt ist für die Welt, für die, die glauben, ist es Rettung. Amen. Wie gut, dass wir so einen Herrn haben. Und wir können uns nur wünschen, mehr und mehr ihm ähnlicher zu werden. Verrückt für die Menschen, aber voller Weisheit und voller Kraft des Heiligen Geistes vor Gott. Oder? Ja. Wisst ihr? Das hat mein Bruder zu mir gesagt. Wisst ihr, wenn wir zusammenstehen und uns unterhalten, dann würde wohl die Welt sagen, auf uns zeigen, guck mal, da stehen wieder die Verrückten zusammen. Aber die dämonische Welt, die sieht uns zusammen und die kriegt das Laufen, weil sie sehen, dass Brüder und Schwestern in Einheit zusammen sind und in der geistlichen Welt was passiert und das Reich Gottes sich breit macht und die Finsternis weichen muss. Amen. Was Wunderbares. Ich lese aus Hesekiel Kapitel 47, die Verse 1 bis 12. Und er führte mich zurück zum Eingang des Hauses und siehe, Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor nach Osten. Denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet und das Wasser floss unten herab, an der rechten Seite des Hauses, südlich vom Altar. Und er führte mich hinaus durch das Nordtor und ließ mich den Weg außen herumgehen zum äußeren Tor, auf den Weg, den sie nach Osten wendet. Und siehe, Wasser rieselt aus der rechten Seite hervor. Und als der Mann gegen Osten hinausging, die Messschnur in seiner Hand, da maß er 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, Wasser bis an die Knöchel. Und er maß 1000 Ellen, ließ mich durch das Wasser gehen, Wasser bis an die Knie. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich hindurchgehen, Wasser bis an die Hüften. Und er maß 1000 Ellen, ein Fluss, den ich nicht durchschreiten konnte, denn das Wasser war tief, Wasser zum Schwimmen, ein Fluss, der nicht mehr durchschritten werden kann. Und er sprach zu mir, hast du gesehen, Menschensohn? Und er führte mich wieder zurück zum Ufer des Flusses entlang. Und als ich zurückkehrte, siehe, da standen am Ufer des Flusses sehr viele Bäume, auf dieser und jener Seite. Und er sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus in den östlichen Bezirk und fließt in die Ebene hinab und gelangt ins Meer, in das salzige Wasser. Und das Wasser wird gesund werden. Und es wird geschehen, jedes Lebewesen, das da wimmelt, überall, wohin der Fluss kommt, wird leben. Und es wird sehr viele Fische geben. Wenn dieses Wasser dorthin kommt, dann wird das Salzwasser gesund werden und alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Und es wird geschehen, dass Fische an ihm stehen werden am En-Gedi bis En-Egelayan. Werden Trockenplätze 4 Netze sein. Fische an jeder Art von jeder Art werden in ihm sein, sehr zahlreich, wie die Fische des großen Meeres. Seine Sümpfe und seine Lachen aber werden nicht gesund werden. Zur Salzgewinnung sind sie bestimmt. Und an dem Fluss aber, an seinen Ufern, werden auf dieser und auf jener Seite allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht welken und deren Früchte nicht ausgehen werden. Monat für Monat werden sie frische Früchte tragen, denn sein Wasser fließt aus den Heiligtum hervor und ihre Früchte werden als Speise dienen, für ihre Blätter als Heilmittel. Ein wunderbarer Text. Und mein Ansinnen ist es ja immer, aus dem Alten Testament Christus zu sehen, weil mein Gebet ist es auch immer wieder, Christus den Menschen vor den Augen malen zu dürfen. Und solange wir Christus im Fokus und im Blick haben, geht es uns gut. Wir müssen Christus sehen in seine Liebe und Gnade. Außerhalb von dem, wenn wir uns bewegen, fangen wir an, traditionell zu werden, gesetzlich zu werden. All diese Dinge werden wir sein, aber ganz bestimmt nicht Christus in seine Liebe und Gnade und Barmherzigkeit, die wir selber in unserem Leben empfangen haben. Ich bin ja, letzte Predigt bin ich ja nur bis zur Knöchel gekommen und ich habe euch ja anhand von Bibelstellen, wer es noch nicht gehört hat, da kann es sich auf der Archia-Homepage die Predigt nachhören vom ersten Teil, was die Bedeutung wirklich ist, wenn das Wasser bis zu die Knöcheln gehen. Und ich habe euch aufgezeigt gehabt, dass es die Bekehrung von Menschen ist, wo anfängt Leben in ihnen reinzukommen. Wir können sehen von dem Text her, dass Wasser aus dem Tempel geflossen ist, das nirgendwo eine Quelle gehabt hat, nirgendwo zu finden. Es ist einfach Wasser reichlich rausgeflossen. Und überall da, wo dieses Wasser hingelangt ist, ist Leben entstanden. Es ist im Toten Meer reingekommen, das 6-mal salziger ist als das Salzmeer selber. Und kein Leben dadurch entstehen kann. Es ist das tote Meer. Es kann kein Leben entstehen. Und dieses Wasser fließt in dieses tote Meer und es entsteht Leben. Es fängt an, Fische da drin zu sein, dass Menschen sich sogar davon ernähren können, Fischer davon leben können. Und wir können sehen, dass dieses Wasser nicht einfach wahllos so reinfließen tut. Und Text, wenn ihr aufgepasst habt, dann habt ihr auch aufgepasst, dass in die Buchten das Salz geblieben ist, dass die Menschen Salz daraus gewinnen können und somit selbst ihre Fische einpegeln können, um erhalten zu bleiben. Die haben ja keine Kühlschränke gehabt. Also ihr könnt ja sehen, dass das auch richtig mit Weisheit gemacht worden ist. Nicht einfach der Fluss dahin gefließt ist. Und wie gesagt, ich habe den Tempel auf Jesus hingedeutet. Weil er der wahre Tempel ist, aus dem wirklich Leben kommt. Und das kennen wir in Johannes Kapitel 2, die Verse 19 bis 22 sehen. Ich will euch nur mal wieder mitnehmen, dass ihr wieder mit drin seid, was am letzten Sonntag, wo ich darüber gepredigt habe, dass ihr wieder mit reingenommen seid. Und da heißt es, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tage werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber sprach von dem Tempel seines Lebens. Als er nun aus den Toten auferweckt war, gedachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hat. Also hier können wir sehen, alttestamentlich, wie das Bild auf Christus schon gezeigt wird, dass aus ihm allein wirklich das Leben kommen tut. Und dass er derjenige ist, der Menschen mit dem Heiligen Geist tauft. Und dass sie Leben neu bekommen. Da, wo wir tot in unsere Sünden waren, vor Gott, wo es heißt, dass wir tot in unsere Sünden sind, habe ich ja immer nicht verstanden gehabt, warum in der Bibel gestanden hat, in Johannes Evangelium, dass wir tot in unseren Sünden sind. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt gesagt habe, aber es ist immer wieder neu in mein Leben, wo ich dann zu Jesus gesagt habe, jetzt machst du einen Zombie aus mir. Ein lebendiger Toter oder wie. Und nachher, wie ich wiedergeboren war, wieder Leben aus Gott gehabt habe, da habe ich erst einmal wirklich verstanden, was es heißt, Leben aus Gott zu haben. Das ist wahres Leben. Das ist Sauerstoff in mein Leben. Wisst ihr, unbekehrt war mein Leben grau in grau. Da konnte ich noch so viel machen, abends in mein Bett, wenn ich mich gelegt habe und wenn ich alleine gewesen war, wenn ich nach außen gewesen bin und mich meine Zeit und meine Gedanken so ablenken konnte, war in meinem Leben grau und grau gewesen, wenn ich wirklich darüber nachgedacht habe. Und seit Jesus in mein Leben reingekommen ist, ist Farbe in mein Leben, ist wirklich Kraft in mein Leben. Alles andere waren immer Quellen gewesen, die schnell versiegt sind. Die haben lange nicht angehalten. Und Jesus ist die Quelle, die nie aufgehört hat zu fließen, die immer erfrischend ist, die immer kraftvoll ist, die immer wieder segnet. Für Jesus die Entscheidung getroffen zu haben, ist die allerbeste Entscheidung deines Lebens. Amen. Und wir können sehen, mit den Knöcheln hat es angefangen, und Menschen haben angefangen, in Glauben zu gehen. In ihnen ist Leben reingekommen. Und der Mann, der die Messschnur in die Hand gehabt hat, der ist gehorsam gewesen. War gehorsam gewesen, dass er auf das Evangelium gehört hat, geglaubt hat und sich bekehrt hat. Die Bibel spricht davon, dass wir dem Evangelium gehorsam sein sollen. Das steht klar und deutlich da. Wir müssen es glauben. Und dieser Mensch hat geglaubt, so wie jeder einzelne von euch irgendwann angefangen hat, wirklich zu glauben und der Durchbruch in sein Leben gekommen ist und das Wasser bis zu die Knöchel hingekommen ist, neues Leben aus Gott bekommen hat. Aber das ist der Anfang. Gott, wenn wir sehen, der Mann hat die Messschnur in der Hand gehabt und ist 1000 Ellen weitergegangen. Er musste gehorsam sein, mit die Messschnur auch weitergehen. Und genauso ist es mit unserem Leben. In unserem Leben gegenüber Gott müssen wir auch gehorsam sein und müssen auch Glaubensschritte weitergehen. Gott fordert uns immer wieder dazu raus. Dieser Geistesstrom, das ist der Heilige Geist, der in den Menschen wirken tut, der in dir und in mir wirken tut. Und er fordert uns heraus. Er kommt in unser Leben, gibt neues Leben in uns rein, dass wir an Jesus Christus glauben, dass wir Leben aus Gott haben. Es ist das Erfassen vom Heiligen Geist, wenn er unser Leben erfasst hat. Aber wir müssen uns weiter bewegen, es muss uns durchdringen und wir müssen davon getragen werden. Und das sind Erfahrungen, die Schritt für Schritt Gott mit uns geht. Also, wir können sehen, wir müssen uns bewegen. Und der nächste Schritt ist gewesen in Hesekiel Kapitel 47, Vers 4. Da heißt es, er maß 1000 Ellen und ließ mich durchs Wasser gehen, Wasser bis an die Knie. Und das ist ein Bild für ein Gebetsleben. Ein Mensch, der errettet wird, der mit Jesus in Gemeinschaft kommt, den sein Sauerstoff ist es, dass er beten tut. Beten ist das Allerwichtigste mit vom Wort Gottes her zu lesen, was wir in unserem Leben als Christen tun. Im Gebet, wenn du mit Gott hast du mit Gott Gemeinschaft, redest du mit Gott. Und es ist nicht davon abhängig, was für eine Worte du benutzen tust, um irgendwie vor Gott gut dich anzuhören, sondern du kannst mit ihm reden, so wie du bist, so wie es in deinem Herzen ist. Ganz natürlich, das wünscht sich Gott von dir. Da wünscht sich keine Religiosität von dir, dass du dich im Gebet ihm näherst, sondern er wünscht sich einfach, dass du zu ihm wie zu einem Vater reden tust, wie zu jemandem, der ihm Leben gegeben hat, der ihm Kraft gegeben, der sein Leben Gott selber ist. Gott ist meine Kraftquelle. Und das fällt mich deswegen nicht schwer, mit meinem Jesus zu reden. Dein Jesus wie mein Jesus. Und das ist Lebensexzil. Ich habe im Gebet schon so viele Freuden erlebt, so viele Tränen, so viel Lachen. Ich habe Wegweisung erlebt, die durch sein Wort auch noch bestätigt worden ist. Gemeinschaft mit Gott ist das Allerwichtigste, was wir in unserem Leben brauchen. Wenn wir uns bekehrt haben, wenn dieses Wasser bis zu die Knöchel, bis zu unserer Errettung gekommen ist, das in uns Leben reingekommen ist, dann müssen wir dieses neue Leben pflegen, das wir durch den Heiligen Geist bekommen haben. Und das bekommen wir in die Gemeinschaft mit unserem Gebetsleben mit Jesus. Und Gebetsleben sehen unterschiedlich aus. Das ist nicht, dass du dir einen stillen Ort in dein Zimmer suchen musst und unbedingt deine Kämmerchen, wo du auf die Knie gehst, und das ist jetzt echtes Gebet. Sondern Gebetsleben, das, wo du am meisten dich wohlfühlst und dich frei fühlst, die Zeit zu nutzen, mit Jesus zu reden. Und das kennen Menschen, während sie arbeiten. Das kennen Menschen, während sie Auto fahren. Das kennen Menschen, während sie spazieren gehen. Das sieht ganz unterschiedlich aus. Jeder ist da selbst angelegt. Einer, der in die völlige Stille geht und dann Gott sucht, wird vielleicht ein bisschen durcheinander, da wird ein bisschen hektisch, da kann sich gar nicht konzentrieren. Da muss es lernen, diese Stille wirklich auszuhalten und dann wirklich Gott zu suchen und seine Stimme zu hören. Viele brauchen, um diese Stille, dass die nicht wirr wird, die suchen Ablenkung, aber in ihren Ablenken können die klar denken, da haben die besten Ideen. Andere sagen, ich bin abgelenkt, ich kann gar nicht überlegen. Und ein anderer sagt, unterm Arbeiten bekomme ich die besten Ideen. Versteht ihr, wie ich meine? Und so sieht unterschiedlich das Gebet von Menschen aus. Wichtig ist, dass du mit deinem Gott redest, dass du ein Gebetsleben hast. Und dazu ruft er dich auf, das Wasser bis zu die Knie, dass du ein Beter bist. Ein Beter ist auch jemand, der Fürbitte tut. Fürbitte für Menschen, die verloren sind. Fürbitte, wo sie wissen, Menschen, die mit Sorgen zu kämpfen, mit Krankheit zu tun haben, wie auch immer, wie es Gott eben dir dann auch aufs Herz gibt. Man kann sich ja auch völlig zuschütten mit sonst viel Besorgtheit um Menschen und man kann sich damit überfordern. Sondern es gibt auch ganz klare Fürbitte, wo es eine Gabe Gottes auch ist, die dir geschenkt wird. Dann bist du ein Fürbitter oder Fürbitterin. Und wenn dies wirklich eine Gabe Gottes ist, dann sei dir gewiss, dass Gott diese Gebete kraftvolle Auswirkungen haben werden. Nicht, dass jetzt der, wo nicht die Gabe der Fürbitte hat und beten tut, dass das jetzt keine Auswirkungen hat. Ganz im Gegenteil. Wenn das Gebet eines Gerechten vermag sehr viel. Und wenn ein Christ betet, hat es Auswirkungen in der geistlichen Welt. Es ist eben einfach nur was Besonderes, wenn jemand als Fürbitter von Gott gebraucht wird und auch diese Gabe bekommt. Also, lass dich führen, lass dich in Gebet leiten, such das Gebet, such die Gemeinschaft mit Jesu. Wenn jemand Gebet hört, heute in die heutige Zeit, ist das ja immer so, hört sich immer so ganz fromm an. Aber es ist dein persönliches Reden, dein persönlicher Umgang mit deinem Herrn, der dich gerettet hat, der dich liebt und der die Gemeinschaft mit dir sucht. Ich brauche die Gemeinschaft mit meinem Herrn Jesus Christus. Wenn ich nicht mit Jesus zusammen bin und nicht bei ihm auftank, kann ich nichts weitergeben. Wer die Taschen leer hat, kann nichts rausgeben. Richtig? Wir können nur was geben, wenn wir in die Taschen auch was haben. Und genauso ist es mit unserem geistlichen Leben. Na, vielleicht hört er ja auch zu. Ja. Und wir können sehen weiter in Hesekiel Kapitel 47, Vers 4, Vers B. Da heißt es weiter, um nochmal von vorne A zu lesen. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich durchs Wasser gehen, Wasser bis an die Knie. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich hindurchgehen, Wasser bis an die Hüften. Und da können wir den Christ sehen, der nicht nur Beter geworden ist, sondern der auch standhaft geworden ist. Wasser bis zu die Hüften. Hüften ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass man Standhaftigkeit hat. Jeder weiß, dass der ein bisschen Probleme mit Hüften hat. Was es heißt, wenn wir damit Probleme haben, wie wackelig wir damit umhergehen und wie wir Angst haben, damit auch noch zu fallen und uns was dabei zu brechen. Vielleicht gerade ältere Geschwister, die da sind. Gibt auch junge Menschen, die ich erleben tue, von denen ich weiß, die haben Hüftoperationen, weil eben diese Knochenkrankheit da gewesen ist und die eine neue Hüfte gebraucht haben. Also die Hüfte ist ein Bild für Standhaftigkeit. Und das sind Männer und Frauen Gottes, die zum Glauben gekommen sind, die Beter geworden sind. Und das sind Menschen, die sich nicht mehr selbst um sich selbst drehen, wo sie nicht mehr der Mittelpunkt der Erde sind, sondern wo sie anfangen, nicht mehr um sich selbst zu drehen, sondern auf den anderen auch zu schauen. Das sind Menschen, die geben die Botschaft unseres Herrn Jesus Christus weiter. Die geben Zeugnis Menschen. Die haben im gewissen Sinn Menschenfurcht auch verloren. Das sind Menschen, die nicht von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen werden, sondern die klar durch ein Wort Gottes ein klares Verständnis bekommen haben. Das ist, wenn man mit seiner Bibel beschäftigt ist, wenn man wirklich, und wir haben das ja von Doran Schneider, haben wir es ja auch gehört, sagen wir als Christen, oder jedenfalls wird ihr es immer wieder von mir hören und nicht weniger von Rolf, dass wir das Alte Testament genauso lesen müssen wie das Neue Testament. Eins kann ohne den anderen nicht scheinen. Das Alte Testament ist, wenn wir das Alte Testament oder das Neue Testament, wenn wir lesen, ist wie der Mond. Und wenn wir das Alte Testament lesen, scheint wie die Sonne auf dem Mond und der Mond Licht bekommt. So können wir plötzlich das Neue Testament in seine Fülle erkennen. Versteht ihr das? Und umgedreht genauso. Das Alte Testament ist wie der Mond, hat selber keinen Schein. Du kannst es nicht verstehen, das sind Hieroglyphen, damit kannst du nichts anfangen. Aber durch das Neue Testament scheint die Sonne wie auf den Mond und als wenn der Mond Licht hat. Genauso ist es, wenn du das Alte Testament lesen tust. Jetzt das Beispiel, was ich jetzt gerade aus Hesekiel habe. Guck mal, durch das Neue Testament scheint die Sonne auf das Alte Testament, auf den Mond, der dunkel war. Mal ganz ehrlich, wie viel hätten jetzt aus dieser Stelle es ableiten können, neutestamentlich? Versteht ihr, was ich meine? Und durch das Neue Testament kommt Licht drauf, auf das Alte Testament. Und plötzlich stellst du durch das Alte Testament fest, wie viele Wahrheiten dich ins Neue Testament offenbart werden, was durch Jesus dich geschenkt ist. Und deswegen ist es so wichtig, Altes wie Neues Testament zu lesen, es als Einheit zu sehen. Ich habe meine Bibel, meine alte Bibel, da ist ja die Seite Neues Testament, ist ja in, die habe ich rausgerissen. Und die Gemeinde war ganz erschrocken gewesen. Der reißt auch eine Zettel aus der Bibel raus. Die gehört da nicht rein, die ist nicht göttlich. Bibel ist eine Einheit. Das erste wie das letzte Wort. Beides ist zusammen. Christus im ersten Vers bis im letzten Vers. Ist das nicht was Wunderbares? Und wir lesen weiter in Hesekiel 47, der Vers 5. Und er maß 1000 Ellen, ein Fluss, den ich nicht durchschreiten konnte. Denn das Wasser war tief, Wasser zum Schwimmen, ein Fluss, der nicht mehr durchschritten werden kann. Wenn ich schwimmen gegangen bin und in Schwimmhallen oder in Freibäder als kleiner Junge, bei uns hat es ja nicht Strand gegeben, ich komme ja gebürtig aus Mittelfranken, aus Fürth, Nürnberg, aus der Ecke, und da gibt es ja nicht so einen schönen Strand wie hier. Und da sind wir ja als Kinder, an meistens sind wir ja im Freibad gegangen oder Hallenbad. Und die Bäder haben es ja, dass wenn du reingehst, immer tiefer wird. Und wenn ich als Kind da reingegangen bin, und wo es immer abhängiger geworden ist, also tiefer geworden ist, irgendwann habe ich dann so wenig Halt mit die Füße am Boden bekommen, ne, dass ich anfangen muss zu schwimmen. Der Boden unter die Füße ist mir weggegangen. Und so habe ich eigentlich schwimmen gelernt. Und ich habe festgestellt, dass solange ich genug mit die Füße auf dem Boden stehe, fest bin, kann das Wasser mir nichts antun. Aber umso mehr ich reinkomme, umso mehr Tiefe reinkommt, umso mehr verliere ich den Halt und habe keinen eigenen Halt mehr und schwimme, werde von dem Wasser getragen. Und genau das ist ein Bild auf unseren Herrn Jesus Christus und seinen Heiligen Geist. Er will uns in die Tiefe und in die Herausforderung hineinbringen, wo wir nicht mehr selbst die Macher sind, wo wir nicht mehr selbst auf festem Grund stehen, Selbstbewusstsein haben und Selbststärke haben, Selbstkontrolle haben. Solange ich mich noch so bewegen und kontrollieren kann, ist alles in Ordnung. Aber wenn ich den Boden unter die Füße verliere, wäre ich unsicher, weiß ich gar nicht mehr, wo es lang geht. Aber genau da will uns Gott hinhaben, dass wir uns völlig auf ihn verlassen können, völlig von ihm getragen werden, durch die Kraft seines Heiligen Geistes und durch die Führung seines Heiligen Geistes. Er will, dass wir uns völlig auf ihn ausliefern. Wie ich mich bekehrt habe, also ich kann von mir sagen, ich war ein selbstbewusster Mensch. Mir war völlig uninteressant, was ich Geld habe oder wer ich bin in die Welt. Ich war jemand gewesen, der so Selbstbewusstsein gehabt hat, der gesagt hat, es gibt keinen, der auf eine Stufe höher ist, es gibt auch keinen, der eine Stufe niedriger wie ist. Ich stehe auf eine Stufe, da wo keiner hinkommt. Es gibt keine niedrige und hohe Stufe. Ich stehe auf eine Stufe und da passt keiner rauf. Punkt aus, fertig. Damit war ich durch gewesen. Ob ich mit Professoren, mit Doktoren, mit reichen Menschen geredet, ob die was haben oder nicht haben, hat mich in meinem Innerlichen null bewegt. Null. Hat mich nichts in den Geringsten ausgemacht. Ich habe eine Stärke in mir innen drin gehabt, versteht ihr? Ich habe eine Stärke in mir innen drin aufgebaut gehabt, die nicht abhängig war von außen, was ich bekomme, sondern ich habe Stärke in mir innen gesucht, das mich nicht zum Kippen bringt. Egal, was ich habe, egal, wem ich gegenüberstehe. Punkt aus, fertig. Und dahin bin ich gelangt. Und wie ich dann zur Bekehrung kam, wie in mein Leben Dinge hineingekommen sind, wo ich keine Kontrolle mehr gehabt habe, da musste ich mir Hilfe suchen, weil ich gemerkt habe, da bin ich nicht mehr Herr drüber. Und das Schlimmste, was du mir antun konntest und was viel für viele Menschen ist, die stolz sind, Hilfe zu suchen und Hilfe anzunehmen. Aber ich sage dir, in die Situation, wo ich gewesen bin, da haben dir Menschen gesagt, es ist Hilfe aussichtslos. Und wenn dann jemand kommt und dir sagt, der Einzige, der dir helfen kann und die Macht und die Kraft hat, Dinge zu verändern, ist Jesus Christus. Bitte ihn und er wird dir helfen. Und Gott hat in mein Leben gewirkt. Und ich habe Gottes Kraft erlebt. Und ich habe gesagt, du kommst in mein Leben, wirkst dieses Wunder, wo es Menschen unmöglich gewesen ist. Dich will ich mehr kennenlernen. Und ich habe angefangen, die Bibel zu lesen. Und ich bin unserem lebendigen Jesus begegnet. Und das hat einen demütig gemacht. Aber selbst auf unserem Glaubensweg, den wir unterwegs sind, lernen wir mehr und mehr abzunehmen. Lernen wir mehr und mehr, uns auf Gott zu verlassen. Wenn wir denken, wir haben alles abgegeben, Gott, wir leben aus seiner Kraft, du wirst in dein Glaubensleben, und das kennen hier viele ältere Geschwister, die jahrelang unterwegs sind, feststellen, wie viel Arsenal an Kraft in deinem Leben noch ist, wo Gott mit dir Wege gehen tut und wo du immer wieder neu feststellst, wie viel du aus eigener Kraft tust. Und dann Gott dich an Grenzen bringen tust, wo du keine Kraft mehr hast und sagen musst, Herr, bitte hilf. Und dann erlebst du Gottes Gnade. Menschen, die den Boden unter die Füße verloren haben, die schwimmen, die werden getragen von der Liebe, von der Gnade und von der Kraft Gottes. In die Gemeinden höre ich immer wieder, du musst lernen, dich selbst zu lieben, musst Selbstbewusstsein bekommen, musst Selbstwert haben. Die Bibel lehrt uns, dass der Mensch grundsätzlich sich selbst liebt. Es gibt Menschen, die zerstörerische Psyche haben, die selbst was antun, Selbstmord machen, all diese Dinge. Das gibt es. Aber wir dürfen nicht aus Ausnahmen eine Norm machen. Wenn Gott uns zeigt, der Mensch ist selbstlos und ein Egoist, dann ist er es. Wir müssen nicht unseren Selbstwert suchen, unser Selbstbewusstsein. Wir bekommen Wert dadurch, dass Gott seinen Sohn hat für dich sterben lassen, dass göttliches Blut für dich geflossen ist, um dich zu erkaufen. So teuer warst du. Gibt es einen größeren Wert? Niemals. Niemals. Lass dich vom Teufel nicht einreden, du brauchst den Selbstwert. Der beste Wert, den du haben kannst, mehr als jemals, was es auf der Erde gibt, ist, dass du ihn in Gott hast und dass Gott für dich gestorben ist, dass er dich so liebt, dass er am Kreuz für dich geblutet hat, gelitten hat, um dich zu erretten. So wert bist du vor Gott. Ist das ein Selbstwert? Das ist ein Wert, der dir von Gott geschenkt ist. Mehr kannst du nicht erreichen. Amen. Schau, und so ist es, wo Gott uns, wo wir den Boden unter die Füße verloren, wo er dich auch im Dienst ruft, wo er im Glaubensleben Herausforderungen dir schenken tut, wo du vielleicht Angst hast. Das kenne ich in meinem Leben. Angst vor Herausforderungen. Ist doch wunderbar, wenn Gott sagt, ich berufe dich, mein Wort zu verkündigen. Hat Gott ganz klar und deutlich als Berufung in mein Leben reingegeben. Ich habe gewusst, ich werde sein Wort predigen. Aber es ist eine andere Sache, es zu tun. Wenn du vor Gemeinden stehst, gar nicht in dir selber die Begabung siehst. Wenn du das Sprechen nicht wirklich so kannst, kannst dich nicht wirklich ausdrücken, kannst nicht wirklich eine Predigt zusammenstellen, kontinuierlich Punkt für Punkt aufschreiben, rhetorisch die Predigt machen, all dies nicht wirklich bei dir zu finden ist, weil du nicht wirklich lesen und schreiben so gelernt hast, wie es sein sollte. Und er beruft dich und du stehst vor einer Gemeinde und sollst Gottes Wort predigen. Wenn dich Gott vor Herausforderung stellt und dich beruft, dann lass dir eins sagen. Du musst es nicht aus eigener Kraft tun. Gott ist es derjenige, der dich durch seinen Geist leitet und führt. Auf ihn musst du dich verlassen. Nicht auf das, was du kannst. Nicht auf deine Möglichkeiten, sondern auf Gottes Möglichkeiten musst du dich einlassen. Und ich kann euch sagen, wenn Gott euch herausfordert zu seinem Dienst, wenn er euch herausfordert dazu, dass du ihm dienen, nachfolgen sollst, das ist ein Abenteuer. Das ist ein Riesenabenteuer, sich auf Gott einzulassen. Das ist das Schönste, das Abenteuerlichste, was es überhaupt geben kann. Wenn Gott beruft nicht die Befähigten, sondern Gott beruft Menschen und befähigt sie. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Amen. Amen. Und so wünsche ich es mich auch für die ältere Geschwister, auch wenn wir denken, wir haben eine Schwester 90 oder über 90 und staunen immer wieder über meine Schwester, wie gut drauf die ist in dem Alter. Und ich sage dir, es ist noch nicht Ende. Solange du noch da bist, hast du Herausforderungen, egal wie alt du bist. Jüngere Menschen meinen, in ihrem Glaubensweg keine Herausforderung sich stellen zu müssen, weil sie haben eine lange Zeit noch vor sich. Ihr als ältere Geschwister habt genau dieselbe Herausforderung, weil ihr wird bis zum Ende verändert werden müssen. Ihr wird bis zum Ende, muss euer Leben verändert werden. Ist es so? Vor die Herausforderung steht jeder von uns. Das hört nicht auf, bis wir beim Herrn sind. Und sich auf ihn einzulassen und sich auf die Veränderung wirklich einzulassen, das ist Boden unter die Füße zu verlieren und durch den Heiligen Geist geleitet, geführt zu werden und verändert zu werden. Ist es nicht gut, zu schwimmen in die Kraft des Heiligen Geistes, zu schwimmen, dass wir mit Jesus zusammen sind? Den letzten Vers möchte ich euch mitgeben. Da heißt es in Johannes Kapitel 7, Vers 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werde Ströme des lebendigen Wassers fließen. Dies aber, sagte er, von dem Geist, den er empfangen, die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Und wir können sehen, der Heilige Geist ist auf Menschen ausgegossen worden. Menschen werden wiedergeboren durch den Heiligen Geist und haben den Heiligen Geist. Und wenn du mit diesen Schritten, mit Jesus gehorsam wirklich gehst, an die Knöchel, bis zu Knie, Hüfte und so, bis du nicht mehr schwimmen kannst, dann kann ich dir sagen, dass die Kraft des Heiligen Geistes von deinem Leben fließen wird zu anderen Menschen hin. Und die Menschen müssen nicht in dein Gegenüber umfallen, dass du siehst, wow, da ist die Kraft Gottes geflossen. Sondern du wirst merken, dass durch dich in dein Mund ist Leben und Tod. Du sprichst das Evangelium und durch den Heiligen Geist, der aus deinem Mund, mit deinem Wort, was kommt, fließt Leben zu den Menschen hin. Weil der Heilige Geist wirkt und es entsteht aus dem Tod Leben. Und Menschen, die du das Evangelium predigst und es ablehnen, der ewige Tod. Von dir fließt dieses Wasser. Kennt ihr sehen von Jesus, von dem fließenden, lebendigen Wasser, wie er gesprochen hat? Und wie der von dem Tempel dasselbe ist? Und wie von diesem Tempel Wasser geflossen ist und Leben reinkam? Genauso bist du jemand, ein Zeugnis. Da, wo du bist, entsteht Leben. Weil der Heilige Geist von dich fließt. Es wirkt bei Menschen, das musst du nicht unbedingt sehen. Aber der Geist wirkt dadurch an Menschen. Und es entsteht neues Leben. Menschen kommen zum Glauben. Menschen fangen an, in die Gemeinschaft mit Jesus zu kommen. Nur weil du dich auf Gott einlässt und er dich gebrauchen tut als sein Werkzeug. Ist das nicht was Wunderbares? Amen. Ich bin zum Schluss gekommen. Lasst uns zusammen einmal noch beten. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, Herr, dass du uns Leben gegeben hast und dass dieser Fluss des Heiligen Geistes kein Ende hat, Herr, dass wir aus dieser Kraft leben dürfen, tagtäglich, und dieser Fluss immer wieder neu und erfrischend ist, Herr, und dass es uns verändert, Herr. Herr, ich bitte dich, dass du uns wirklich führst und leitest, Herr, dass wir Menschen in diese Stufen, die wir gerade so durch dein Wort mitbekommen hast, dass du uns es mehr und mehr aufzeigst, wie wir im Glauben auch stehen, Herr, wie es um unseren Glauben ist, Herr Jesus, wie weit wir wirklich mit dir mitgelaufen sind, wie weit wir uns von dir haben führen lassen, Herr. Ich bitte dich darum, dass es du jeden Einzelnen ganz persönlich in seinen Herzen zeigst, Herr Jesus, und zu was für eine Herausforderung, zu was für eine Berufung, zu was für einen Dienst du ihn rufen willst, Herr Jesus. Darum bitte ich dich und dafür danke ich dir, Vater im Himmel, für diese Gnade. Segne jeden Einzelnen, meine Geschwister, durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Gib ihnen Freude, gib ihnen Kraft. Lass sie wirklich in ihren Herzen diese Offenheit, diese Freude haben, mit dir mehr und mehr sich wirklich einzulassen, weil mit dir ist das Schönste ist, was es geben kann, Herr. Amen.